Es ist ein Vorrecht, unter dein Wort zu kommen. Es ist ein Vorrecht, von dir zu hören. Es ist ein Vorrecht, dich zu verstehen. Es ist absolute Gnade. Absolute Gnade. Ich danke dir dafür. Danke, dass du auch heute redest, immer noch redest, dass du durch deinen Geist uns dein Wort öffnest, dass wir deine Herrlichkeit darin sehen, unseren Glaube dadurch gefestigt wird und wir mündig werden in dir. Möge die Bibelstunde auch dazu beitragen. Letztendlich, Vater, es gibt nichts Neues zu sagen, was nicht schon längst gesagt ist. Nichts Neues zu sagen, was nicht längst prophezeit ist, was du schon längst geredet hast und auch aufgeschrieben hast. So bitte ich dich, Herr, dass was schon längst da ist, dass es für uns neu wird, herrlich wird, lebendig wird. Nicht neu in dem Sinne, als ob wir es noch nie gehört haben oder dass es nicht da war, sondern neu, dass es für uns herrlich wird, wieder neu lebend und erkennend und staunend darüber. Über dein Evangelium, das du vor Grundlegung der Welt erdacht, geplant und in Ratschluss gefasst hast, es vorher verkündigt hast und in Jesus Christus ausgeführt hast und ausführst und noch vollenden wirst. Lass uns heute auch wieder in den Gottesdienstliedern das sehen, was du da für uns bereitet hast, wie herrlich das Ganze ist. Ich bitte dich, erbarm dich aus Gnaden meiner Schwachheit und meines Mangels und gebrauch es, Herr, und lass es nicht zum Hindernis für all die werden, die heute herkommen und die das hören wollen und die da Nahrung suchen und die Stärkung suchen. Lass es für sie zum Segen werden. Nicht um meinetwillen, sondern um ihretwillen, um deines Namens willen. Darum bitte ich das, Jesus. Amen. So, dann grüße ich euch alle nochmal herzlich, auch die jetzt hereinkommt, hereinspaziert. Zum vorletzten Mal vor der Sommerpause auch an all die, die am Telefon sind. Ich habe ja vorgehabt, jetzt im Prinzip ab heute und das nächste Mal zweimal für die Lehre der Erwählung sich Zeit zu nehmen. Und auch dieses Versprechen werde ich wieder brechen. Und dann dachte ich, Mann, was werden Sie über mich denken? Bei ihm ist ein Ja ein Nein und ein Nein ein Ja. Und das ist nicht was ich gerne möchte, sondern wie es oft heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich denke mir so, ich brauche ungefähr so und so lang und dann mache ich mir einen Zeitplan. Und dann ist die Zeit einfach eine andere und es läuft anders und dann braucht man doch länger, als man immer denkt. Das habe ich schon von Anfang an, seitdem ich diene, habe ich immer Angst, dass ich zu wenig habe. Das ist eine Grundangst. Man bereitet vor, wer predigt, kennt vielleicht dieses Gefühl, man bereitet sich vor und dann denkt, reicht das? Und dann denkt man, nein, das reicht nicht, ich habe viel zu wenig. Und dann ist meistens zu viel. Und dann denkt man ja, man hat die Erfahrung gemacht und weiß das, aber das irgendwie... Das ist so, man lernt da nicht daraus oder keine Ahnung. Von daher würde ich aber gern trotzdem wirklich die Gottesknechtslieder noch zu Ende machen, weil ich möchte nicht einfach hier cutten. Zum anderen habe ich wirklich mir darüber Gedanken gemacht und dann habe ich mir überlegt, kann ich Sie mit diesem Thema der Erwählung in die Sommerpause schicken? Und ich habe kein gutes Gefühl dabei. Zu einem, weil da nur eine Bibelstunde, zwei Bibelstunden für dieses Thema ich mir dann nehme. Und ich bin mir sicher, dass es nicht reichen wird, es so zu erklären, dass es all die Fragen, die ihr habt, das löst, die in der Kirchengeschichte nicht beantwortet werden konnten. Aber ich denke, das wäre nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, dann bei all dem, was dann hängen bleibt in einer oder zwei Bibelstunden über die Erwählung, bleibt das verloren, was in zwei Jahren über das Buch Hagar wir entdeckt haben. Und so habe ich mir vorgenommen, es ein bisschen zu verschieben. Und zwar nach den Sommerferien. Ich möchte euch bitten, schlagt mit mir kurz 1. Petrusbrief auf. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2 möchte ich lesen. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi. Den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes. So beginnt der Petrusbrief. Ich möchte nach den Sommerferien mit euch einen Petrusbrief starten. Das ist das nächste Buch. Und was taucht da sofort auf? Die Erwählung nach der Vorkenntnis Gottes. Was bedeutet das? Er grüßt die Gemeinde in der Zerstreuung. Wer sie ist, die Gemeinde, und bezeichnet sie und betitelt sie und identifiziert sie mit Auserwählten nach der Vorkenntnis Gottes. Und dann dachte ich, da muss ich dann sowieso gleich da starten, und da sind sie sowieso in Erspätus Kapitel 1, Vers 1 sofort wieder im gleichen Thema. So knüpfen wir an Hagel 2, Vers 23 an. So hört es ja, mein Auserwählter. Und dann sind wir im Petrusbrief und dachte ich, vielleicht ist es so besser. Ich hoffe, dass ihr nicht so arg enttäuscht seid und dass vielleicht nicht der eine oder andere extra deswegen gekommen ist, weil ich will über die Lehre der Erwählung das jetzt wissen, wie er das auslegt. Neugier ist nie ein guter Berater gewesen. Aber wir werden das im Petrusbrief, einfach nach den Sommerferien machen wir den Petrusbrief, der Petrusbriefe. Das heißt, wir starten Petrus 1, dann kommt Petrus 2, die Briefe durch. Und dann kommen wir an dieses Thema nochmal ran. Und ich würde sehr gerne es ausführlich behandeln, denn es gibt viele Missverständnisse darüber. Es gibt viel auch falsche Vorstellungen darüber und Schieflagen darin. Und das pauschal mit ein, zwei Sätzen geht's nicht. Und so, ihr kennt mich, wenn man eine Lehre ausarbeiten muss, dann muss man von vorne bis hinten. Das heißt, ich muss mit euch durch die Bibelstellen durch und uns von der Schrift her uns anschauen, was sagt die Bibel über diese Lehre. Und zwar nicht nur in einer Stelle, sondern beginnend in der Tora und endend in der Offenbarung, also im ersten Buch Mose. Und so, was ist die Lehre der Schrift darüber? Und das braucht Zeit, da brauche ich mehr wie zwei Bibelstunden. Von daher, ich hoffe, ihr verzeiht mir mein Versprechen, das ich jetzt nicht einlösen könnte, und befreit mich von diesem, von diesem Fluch. Okay. Wer nicht, dann es tut mir leid. Gut, also das ist so viel. Das heißt, heute noch Gottesdienstlieder. Wir haben ja noch drei vor uns. Mal schauen, wie weit wir schaffen. Ich habe immer vor, die alle zu machen. Und wenn wir sie heute komplett schaffen, dann nächstes Mal die Zusammenfassung von all den 2 Jahren. Dann machen wir einen Test. Keine Angst. Und nee, dann machen wir eine Zusammenfassung von allem. Und schließen das Buch Hagei ab. Und wenn wir heute nicht schaffen, die Knechtslieder durchzuschauen, dann eben das nächste Mal noch zusammen, also das letzte Knechtslied und dann Zusammenfassung. Okay? Seid ihr da einverstanden? Ich danke euch. Wunderbar, dann schlagen wir Hagei zum vorletzten Mal auf, zumindest in der Bibelstunde. Ich hoffe nicht nur, ja, dass das Buch danach nicht mehr an Akta gelegt wird. Hagei Kapitel 2, ab Vers 20. Nächstes Mal lesen wir es mal komplett wieder, ab Vers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Hagei am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde den Thron der Könige, Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen, und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscherin, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich zum Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscherin. Das ist der letzte Abschnitt, in diesem Abschnitt, der Prophet Hagei sich speziell an diesem einen besonderen Tag, an dem Tag der Grundsteinlegung, speziell an den Zerubabel wendet und dem Zerubabel diese herrliche Verheißung gibt. Als das Volk zurückkam und eben den Tempel aufbaute und somit das Volk ihre Identität wieder zurückbekam und in das Zentrum ihres Glaubens und der Anbetung Gottes und der Begegnung mit Gott in den Auftrag wieder aufnahm und wahrnahm, dass Gott ihnen gegeben hat, baut das Haus, das haben sie getan, verheißt Gott und spricht ihnen oder erinnert sie an die Verheißung, die er gegeben hat, einem Knecht, und zwar dem Knecht David. Und was hat Gott dem Knecht David versprochen? Wer weiß das? Welches gigantische Versprechen hat er ihm gegeben? Dass einer seiner Nachkommen ein Haus bauen wird, genau. David, nicht du baust das Haus, sondern ich werde dir bauen. Und wer wird es bauen? Mein Sohn wird dir ein Haus bauen. Und dein Thron, David, wird bestehen in Ewigkeit. gefestigt und es wird dir nicht übrig bleiben, ein Nachkommen, bis der eine kommt. Und somit, wenn, als diese Prophezeiung hier kam, wird der Faden wieder aufgenommen, denn es war eine lange Zeit, da gab es keine Könige mehr in Israel. Und so schien es, als ob der Baum und der Stammbaum, Sie kennen das Bild, abgehauen ist, richtig? So, abgesägt, abgehauen und da ist nur noch ein Stumpf und es ist verdorrt und es ist da und jetzt ist die ganze Verheißung, diese ganze Linie von dem einen, der das Haus bauen wird, vorbei. Und jetzt kommt der Haggai und hat diese Weissagung und er erinnert daran, Gott steht zu seinem Wort und zu den Verheißungen. Zerubabel, du bist in der Linie des Knechtes Davids. Du gehörst da hinein und einer aus dieser Linie wird dieses Haus bauen. Und aus diesem Stumpf wird ein Spross rauskommen. Das, was so auf den ersten Blick vorbei war und endgültig war und tot war, wird hier wieder aufgegriffen und gesagt, nein, nein, der Spross, da sprießt wieder was, da entsteht wieder was, da wächst wieder was. Und die Linie geht weiter, die Verheißungen, Gott gereut sich nicht, er hebt sie nicht auf, er hat sie nicht vergessen, diese Linie geht weiter. Da sind wir mitten in diesem Text. Und dass es hier um diesen einen, der das Haus bauen wird, inmitten seiner Feinde, inmitten der Angriffe und all diesen, dass es hier wirklich um den wahren Knecht geht, um den wahren Davidit, um den wahren Sohn Gottes geht, wird mit den einzelnen Begriffen festgelegt, wie Knecht, wie Siegelring, wie erwählt, all diese Begriffe machen deutlich, hier geht es nicht buchstäblich um Zerubabel, denn Zerubabel war das alles nicht, auch in seinen Lebzeiten war das nicht, sondern das ist eine Verheißung auf Jesus Christus, auf den Erwählten, den schlechthin Erwählten, auf den Knecht schlechthin. Wer das ist, was ihn ausmacht, das wird deutlich in Jesaja, in den ganzen Knechten. Bevor wir da wieder hingehen und zum dritten Gottesknechtslied, erinnere ich euch noch kurz an einen Vers. Und zwar in Lukas 24 noch einmal. Schlag mal mit mir kurz altbekannte Verse mittlerweile. Und trotzdem möchte ich euch da wieder gedanklich mit hineinnehmen, weil das für mich macht das Ganze groß. Lukas 24. Wir sprachen schon immer wieder darüber, dass Jesus seine Jünger sogar getadelt hat und gesagt hat, wieso glaubt ihr nicht, was ich schon längst verkündigt habe? Und als er auferstanden ist, erklärte ihn nochmal die Schriften, auch das kennen wir in Lukas 24. Und wir lesen ab Vers 44 noch als Erinnerung und dann gehen wir in die Gottesknechtslieder. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten, das sind wir gerade, und in den Psalmen. Dann öffnete ihn das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und er sprach zu ihnen. Und jetzt schaut mal, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und ihn am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. So, was Jesus sagt ist, wieso seid ihr so träge zu glauben, was ich schon alles vorher verkündigt habe, was schon alles geschrieben steht und klar ist? Und was ist klar? Leiden, Sterben, Auferstehung und jetzt? Und Verkündigen der guten Nachricht wem? Allen Inseln, allen Nationen und jetzt anfangend von Jerusalem. Nicht endend in Jerusalem, anfangend in Jerusalem. Anfangend von Jerusalem. So, was Jesus sagt, alles ist geklärt. Und wenn wir sowas lesen, und das ist meine Mühe seit vielen Jahren mittlerweile hier in Wettringen zu sagen, das, was wir glauben, ist nichts Neues. Das, was wir glauben, ist schon längst verkündigt, hat schon Gott längst getan. Das Evangelium für die Nationen ist kein Plan B, es ist nicht so eine Notlösung. Gott hat es vor grundlegender Zeit alles beschlossen, alles geplant, alles schon verkündigt. Und jetzt, wo es geschieht, dann bekommen wir offene Augen, dass wir sehen, oh doch, es geschieht. Unter anderem eben bei den Gottesknechtsliedern. Also wir behalten das im Hinterkopf, Leiden, Sterben, Auferstehen, die Herrlichkeit empfangen und dann das Evangelium von Jerusalem allen Nationen gepredigt werden. Das ist der grobe Fahrplan und die grobe Zusammenfassung von der ganzen Botschaft des Alten Testaments. Also schauen wir, wir gehen in den Gottesknechtslied nochmal kurz hinein, und zwar ins zweite, in zweiten, das ist 49, Jesaja 49. Ist das Eis oder Kartoffel? Wollt ihr kurze Pause? Kurz rausgehen, Eis holen und wieder rein? Das wäre was jetzt, gell? Ich habe heute schon Eis gekriegt. Ich kann weitermachen. Also, wir haben ja dieses zweite Lied behandelt. Ich hoffe, es ist für euch genauso herrlich gewesen wie für mich, was da im Evangelium drinsteckt, was wir eigentlich wissen, aber jetzt steht es da, das, was Jesus gesagt hat. Es ist doch alles da, was über mich geschrieben steht. Ich möchte euch die letzten Vers lesen und dann anknüpfen, und dann so gehen wir weiter. Es steht, ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich zum Licht der Nationen, dass du Heil, dass mein Heil reiche bis ans Ende der Erde. So, es ist zu wenig, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Also da ist das, dieses Aufrichten und Wiederherstellen, das ist die Aufgabe des Knechtes, Wiederherstellen. Und das ist, da sind wir mitten in Haggai, mitten im Buch Haggai, wo es darum heißt, Wiederherstellen, das Haus wieder bauen, wiederherstellen. Und jetzt geht man mit mir in die Apostelgeschichte, okay? Jetzt einfach ein bisschen blättern. Geht mal mit mir in die Apostelgeschichte. Ich möchte euch kurz zeigen, wie die Aposteln und die Ältesten und die Prediger des Evangeliums auf einmal ihnen die Schriften aufgingen und sie begannen zu verstehen, dass das alles schon wirklich geschehen ist. Als die Heiden zum Glauben kamen, Apostelgeschichte 15, als die Heiden zum Glauben kamen, löste das ja nicht wenig Spannungen in der Urgemeinde aus, auch unter die Jerusalemer Gemeinde. Und ihr Verständnis ja von Apostelgeschichte 1, man richtest du das Reich für Israel wieder her, musste Jesus korrigieren und erweitern und Verständnis geben. Nein, nein, die Nationen gehören genauso eben zum Reich, das wissen wir. Und als dann mehr und mehr Gemeinden entstanden, gab es die erste Brüderversammlung, gab es die erste Konfliktlösung, und das ist Apostelgeschichte 15. Heiden kamen zum Glauben, Juden kamen zum Glauben, und jetzt gab es verschiedene Dinge, die es unmöglich machten, dass sie miteinander Gemeinschaft haben konnten. Das Essen von Schweinefleisch und all diese Dinge, Blut und Unzucht und all diese Dinge, und da mussten Dinge geklärt werden. Und so reisten Paulus und Barnabas und zu den Ältesten und Aposteln, und dann wird Ratschluss gehalten. Interessanterweise, ab Vers 13 ergreift Jakobus das Wort. Und interessanterweise deswegen, weil Jakobus hier das letzte Wort ergreift. Obwohl da ein Paulus da ist und ein Petrus da ist und ein Johannes da ist. Und Jakobus, das ist nicht ein Apostel, sondern das ist der Bruder Jesu. Der ist mit zu der leitenden Figur geworden in der Urgemeinde. Von dem hat sogar Petrus Angst gehabt. Als Petrus in Galatien war, und dann mit den Heiden Gemeinschaft hatte und mit denen gegessen hatte. Dann kamen Brüder von Jakobus der Gemeinde nach Galatien, und dann hat Petrus gesagt, und dann sehen sie mich mit Heiden essen, und da wird Jakobus mich schimpfen. Und dann hat er sich zurückgezogen und hat die Gemeinschaft der Heiden verlassen. Und da ist Paulus hier durchgedreht. Da hat ihn öffentlich zurechtgewiesen und gesagt, Petrus, du Heuchler. Also das könnt ihr im Galaterbrief nachlesen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und Paulus tadelt Petrus da sehr. Und Petrus hatte Angst vor Jakobus, dass Jakobus ihm dann die Leviten liest, warum er bei den Heiden Gemeinschaft hat, mit denen ist. Und all diese Fragen, da merkt man, da brodelt es in der Gemeinde. Da musste ein richtiges Verständnis von rein, unrein, von Anteil der Nationen am Evangelium, das war noch nicht alles so klar. Aber so treffen sich, um das klarzustellen. Und als die dann berichten, dass die Nationen zum Glauben kommen und dass sie dazugehören, kommt Jakobus ein Geistesblitz. Also buchstäblich, der Geist Gottes inspiriert ihn und segnet ihn. Und er kommt zu diesem Schluss und er macht eine Zusammenfassung und sagt Folgendes. Schaut mal ab Vers 13. Apostelgeschichte 15, Vers 13. Als sie aber schwiegen, antwortet Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich, Simon erzählt, wie Gott erst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.
Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Und hier tauchen all diese Begriffe wieder auf. Jakobus urteilt und sagt: Oh, stimmt! Das ist ja das, was Jesus gesagt hat und gelehrt hat. Das ist ja das, was in der Schrift steht. Da steht ja nach diesen Tagen. Und was bedeutet nach diesen Tagen? Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu. Nach diesen Tagen, nach den Tagen des Alten Testaments, sagt er, wird Gott etwas tun. Und zwar die Hütte Davids wieder aufbauen, aufrichten. Und dann urteilt Jakobus und sagt: Wann geschieht das? Jetzt. Ach, dieses Aufrichten und dieses Aufbauen, das ist jetzt. Und welche Hütte baut er da? Davids. Und von welcher Hütte Davids ist die? Was ist die Hütte Davids? Zwei Aspekte. Das erste ist das Haus. Und dieses Haus ist der Tempel. Und zweitens, das Haus ist die Herrschaft. Das ist ein Reich. Was ich damit sagen will, Jakobus, nachdem man das Ganze, was da geschieht, sieht, nachdem was Petrus und Paulus und Barnabas erzählt haben, hören, die sagen, dann erfüllt sich ja die Prophetie jetzt. Jetzt wird das Haus gebaut, jetzt wird es aufgerichtet. Jetzt ist er da, um diese Hütte wiederherzustellen, und spricht von der Gemeinde und nicht von einem zukünftigen Haus. Das heißt, diese Prophetien, die hier in Jesaja lesen, Gottesknechtsliedern unter anderem, auf welcher Zeit sprechen sie und von welcher Zeit reden sie? Von einer Zeit in der Zukunft? Nein, die sprechen von der Zeit, von dem Ratschluss Gottes, die Hütte Davids wieder aufzubauen. Und das begann mit dem Kommen Jesu Christi. Es begann mit dieser Herrschaft. Und so nach und nach wuchs auch bei den Aposteln und auch bei den Ältesten in der Urgemeinde das Verständnis. Ich bin mir sicher, sie waren nicht zu faul, um die Schriften zu studieren. Ich bin mir sicher, sie haben mal ab und zu Jesaja dann gelesen. Eins ums andere mal die Rolle aufgerollt und gedacht: Mann, wenn Jesus gesagt hatte, dass alles erfüllt werden muss jetzt und sich erfüllt, dann haben sie nachgelesen. Wir kommen gleich zu dem Hauptgottesknechtslied nach diesem dritten, das wahrscheinlich am meisten im Neuen Testament zitiert wird, weil das ist so gewaltig. Aber jetzt zum dritten. Schlag mal mit mir auf. Jesaja, Kapitel 50, Verse 4 bis 9. Wer in der Sommerzeit gerne das vertiefen möchte und das auch gern prüfen möchte, er kann sich gerne diese Lieder, die wir behandeln, aufschreiben oder abschreiben, so nebeneinander. Das wäre schön, so in so Liedblöcke. Oder ausdrucken, heutzutage geht das auch mit Computer, einfach kopieren und ausdrucken nebeneinander und dann so auf einmal die anschauen und schauen, welche Begriffe tauchen in den auf und dann mit einer Farbe sie markieren oder vielleicht mit einer Linie sie verknüpfen. Und wenn ihr das auf einen Blick seht, dann werdet ihr sehen, wie diese ganzen Lieder miteinander verwoben sind. Durch bestimmte Ausdrücke wie zum Beispiel aufrichten, aufbauen, Licht der Nationen, Knecht und all diese Dinge. Und ihr werdet finden, wie sie in einzelnen Liedern diese Begriffe auftauchen und unter anderem vertieft oder erklärt. Und so hängen all diese zusammen. Sie ergeben eigentlich ein Hymnus, ein herrliches Lied. Das sind verschiedene Strophen eines Liedes eigentlich über unseren Knecht, unseren Herrn Jesus Christus. Also wer das als Aufgabe mal, wem es langweilig ist und sagt, ich nutze die Zeit unter meiner Tanne, schön im Schatten, und dann könnt ihr gerne malen und diese Verbindungen suchen. Das ist auch sehr gewinnbringend und sehr spannend für das Bibelstudium. Okay, wir lesen ab Vers 4. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen früh, morgen weckt er mich, das weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht von den Schmähungen und dem Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nah ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allsamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Ich bin mir sicher und zugleich hoffe ich, dass wenn wir das lesen und ihr das Stottern und das Schlechtlesen nicht überhört, ihr die Evangelien vor eurem geistigen Auge seht. Den Leidensweg Jesu, beziehungsweise das Kommen, sein Dienst, den Leidensweg und dann die Haltung. Was wir hier haben, ist wieder der Knecht spricht und wir bekommen ein weiteres Bild über den Knecht. Und was er denkt, was er tut, wozu er, warum er das tut, wie er es tut und welche Perspektive er hat in all dem, in all seinem Leid. Was ist seine Ausrichtung? Was ist sein Glaube? Und hier redet wiederum wer? Jesus. Bevor er auf die Welt kam, redete das. Wissen wir viel über das, was Jesus gebetet hat, als er morgen sehr früh aufgestanden ist? Und gegangen ist und viel mit seinem Vater gesprochen. Oder als er abends sich zurückgezogen hat und Nacht über gebetet hat. Wir wissen, wir haben nur zwei Gebete eigentlich so in dieser Weise überliefert. Das ist Gethsemane und das ist das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Aber wir wissen, dass er viel gebetet hat. Aber wir wissen nicht, was hat er da gesagt? In diesen Liedern sehen wir, was er da gebetet hat. Hier bekommen wir die Antworten. Hier hören wir den Knecht sprechen. Wir hören hier Jesus reden. Und all das verarbeiten, all das sich ausrichten, immer wieder für den neuen Tag, für die neuen Anfechtungen, für den neuen Weg, einfach immer wieder ausrichten. Lass uns wiederum einfach kurz ein bisschen wahrnehmen, was da steht. Also hier spricht jetzt der Knecht wieder. Der Herr hat mir eine Zunge eines Jüngers gegeben. Was ist eine Zunge eines Jüngers gegeben? Er hat ihn befähigt, das zu sagen, was ein Jünger sagen soll. Ist interessant formuliert. Der Vater hat dem Sohn eine Zunge gegeben, eines Jüngers, eines Nachfolgers. Einer, der dem Gott nachfolgt. Das ist. Aber interessant, er ist mal nicht Füße gegeben zum Nachfolgen, sondern eine Zunge gegeben, nachzufolgen. Und was ist diese Zunge? Damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Dazu ist Jesus gekommen. Was könnt ihr euch erinnern? Die Verknüpfung zum ersten Gottesknechtlied. Was wird über diesen Gottesknecht gesagt? Was wird er tun oder eben nicht tun? Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht brechen. Er ist gekommen für die Schwachen, für die Müden. Für die ist er da. Und jetzt bekommen wir, wie ist er für sie da? Jetzt in diesem Gottesknechtlied haben wir diese Verknüpfung und hier. Wie macht er das? Er wird zu ihnen sprechen. Er wird sie stärken durch sein Wort. Er wird reden. Und was wird er reden? Seine eigenen Gedanken? Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich sage nichts von mir aus, sondern alles, was ich vom Vater höre, das sage ich weiter. Jesus hat sich in diese Abhängigkeit zum Vater gebracht, dass Gott ihm das sagt, was er den anderen sagen sollte, mit dem Ziel der Erbauung, mit dem Ziel der Stärkung. Das ist das, was er getan hat. Um die Müden aufzurichten. Welche Müden? Welche Müden richtet Jesus auf? Er sieht da, arbeitet da stundenlang am Weinberg, denkt, oh Mann, du armer Kerle, geht er vorbei, du harte Arbeit, ja, aber hast du gut gemacht. Oh, danke. Müde im Geist, aber von was müde? Welche Müden muss er aufrichten? Welche will er stärken? Von was sind sie müde? Von einer körperlichen Arbeit? Von ihren Anstrengungen, Gott zu wohl zu gefallen? Von ihren Anstrengungen, gerecht zu sein? Von den Anstrengungen, vor Gott gerecht zu werden? Von ihren Anstrengungen, durch das Gesetz gerecht zu werden? Die sind müde geworden. Das Joch ist schwer. Nicht leicht, schwer. Und was hat dann Jesus gesagt? Kommt her zu mir, alle mühseligen, müden und beladenen. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist nicht schwer. Mein Joch ist leicht. Als das Jesus sagt, als das geschieht, ist das der Gottesknecht, dafür ist er gekommen. Dazu hat Gott ihn gesandt. Darum hat er das auch gesagt. Ich bin gekommen, um die Müden aufzurichten. Welche Müden? Die von ihren eigenen und durch ihre eigenen Werke versuchen, vor Gott gerecht zu werden. Sind nicht die Müden, die einfach ihr Leben lang immer nur gearbeitet haben, nie in die Rente gekommen sind. Und wenn sie in die Rente gekommen sind, weitergearbeitet haben, weil die Kinder da sind, die man für die arbeiten sollte. Ja, das sind nicht diese Müden. Dass er diese Müden auch Kraft geben kann, das bezweifle ich nicht. Aber dazu ist der Gottesknecht nicht gekommen. Das wird deutlich, gleich wenn wir das nächste Lied lesen, weil das wird da vertieft. Das ist schier der Höhepunkt von all diesen Liedern. Aber dieses glimmende Docht und geknickte Rohr, das darunter zu zerbrochen ist, unter der eigenen Versuchen und Leistungen, ein Licht zu sein für die Nationen, vermag es nicht. Und diese Last zu tragen, es ist gebrochen an dieser Last. Für die ist er gekommen und für die hat er das richtige Wort. Und was ist das richtige Wort? Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Das hat Gott ihm gegeben, ein Wort eines Jüngers. Wessen Jünger sind wir? Jesu Jünger. Was sollte uns also ausmachen? Gott sollte uns auch Worte geben, um was zu tun? Um müde aufzurichten. Paulus spricht sehr oft in seinen Briefen darüber und sagt, wenn wir beten, wie sollen wir beten? Ein Gebet sollte zur Verherrlichung Gottes geschehen und die Gemeinde tadeln. Und die Gemeinde ermahnen und die Gemeinde zurechtweisen und den Prediger nochmal im Gebet nochmal sagen, dass seine Theologie schief ist. Ja? Jedes Gebet sollte aufbauen. Korintherbrief spricht da so oft darüber. Aber sind wir doch ehrlich, oft sind Gebete so versteckte Unterweisungen, indirekte Belehrungen oder manchmal direkte Zurechtweisungen, nicht erbauend. Aber das Anliegen ist, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Woran merkt man die Zunge eines Jüngers? Ein Müden durch das Wort Gottes zu erbauen. Erbauen. Dazu ist der Gottesknecht auf diese Welt gekommen. Erbauen. Aber nicht nur das, er gibt ihnen nicht nur den Mund. Schaut mal, wir lesen weiter. Er weckt mich, ja morgen, früh morgen weckt er mir das Ohr. Das ist der Hinweis, wo Jesus immer früh morgen, in Markus Evangelium werden wir dazu kommen, wo er dann sehr früh aufsteht und das Ohr wird geweckt. Das heißt, er will Gott hören. Er will früh ihn hören. Das Erste, was er hören will er ihn hören. Er will wissen, was Gott ihm zu sagen hat. Er will wissen, was er am Tag tun soll. Er will wissen, welchen Auftrag er von ihm hat. Er will wissen, wen er berufen soll, welche Apostel. Er will wissen, wen er heilen soll. Er will wissen, wohin er gehen soll. Er will es wissen. Von wem? Von Gott. In dieser Abhängigkeit und diesem Gehorsam lebte Jesus für dich und für mich, weil das musste er tun. All seine Göttlichkeit abgelegt, all seine Fähigkeit, die er besaß, selber alles zu wissen, selber alles reden zu können, selber alles hören zu können, all das hat er freiwillig abgelegt und hielt nicht wie ein Räuber daran fest und entäußerte sich selbst und wurde wie wir und lebte in dieser absoluten Abhängigkeit von Gott. Gott, du musst mir sagen, was ich sagen soll. Gott, du musst mir sagen, und ich muss hören, was du mir zu sagen hast. Ich bin von dir absolut abhängig. Das ist, was der Knecht hier sagt. Beim Reden, beim Hören bin ich auf dich absolut, von dir absolut abhängig. Das bekennt der Knecht hier. Also, er weckt mich ja morgen, für morgen weckt er das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und wie hören Jünger? Wie hören Jünger? Die Schafe wie den Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, ein Ohr eines Jüngers vermag zu hören. Wer ein Ohr hat, der höre. Und damit ist nicht unser Lauscherchen gemeint, weil jeder hat ein Ohr, sondern wem es gegeben ist, wer ein Jünger ist, wer das Reden Gottes wahrnimmt. Und Gott hat ihm das Reden, er konnte das Reden Gottes wahrnehmen, er konnte es hören. Gott sprach zu ihm. Also ein Jünger hört, wie hört er? Und jetzt eine zweite Präzisierung, schaut mal genau hin. Damit ich höre, wie Jünger hören, wie hören Jünger? Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Wie hören Jünger? Indem sie sagen, nee, das passt ja gar nicht. Sie hören und sagen, das gefällt mir nicht. Nee, oder? Ein Jünger hört das Wort Gottes und er stellt sich drunter. Das ist ein Jünger. Meine Schafen hören meine Stimme und sie bocken. Und sie wollen nicht. Und sie sagen, das gefällt mir nicht. Und nein, und sie folgen mir. Und sie folgen mir. Das ist ein Ohr eines Jüngers. Er hört Gottes Wort und stellt sich drunter. Er ist nicht widerspenstig, er widerstrebt nicht. Er sagt, das ist nicht mein Gottesbild, das passt mir gar nicht. Soweit ich weiß, am Sonntag hat Vadim darüber gepredigt. Kann das sein? Ja, ein paar nicken, das heißt, die haben das gehört. Ich hoffe dir. Also, der Knecht stellt sich absolut in die Abhängigkeit von Gott und sagt, er redet von Gott und er hört von Gott und er ist ihm gehorsam. Im Prinzip, was wir hier haben, ist Philipper 2. Das ist der Ausdruck, das, was in Philipper 2 Paulus zusammenfasst. Die Entäußerung Jesu, absoluter Gehorsam, finden wir hier in diesem dritten Gottesknechtslicht. Und jetzt Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht von Schmähungen und Speichel. Was die Verse 4 bis 5 sehen wir in seinem Dienst. Sehen wir in absoluten Gehorsam. Und wir sehen, wohin sein absoluter Gehorsam ihn hingeführt hat. Wohin? Ins Leid. Das ist es. Er stärkt die Müden, er ist gekommen, die frohe Botschaft zu verkündigen, er hört auf seinen Vater, er gehorcht ihm, er ist nicht widerspenstig und er führt. Und das Gebet unter anderem, das ist Gethsemane, wo er sagt, Vater, wenn es nach mir ginge, bitte, dann geh einen anderen Weg, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und er weiß, er muss jetzt in diesen Weg gehen. Er weiß, was ihn erwartet. Schläge auf den Rücken, Schläge auf die Wange, Schmähungen, und bespucken. Lest die Evangelien und ihr werdet das finden. Jesus wusste, was ihn erwartet. Er wusste, was ihn erwartet. Bevor er auf diese Welt kam, wusste er, was ihn erwartet. Denn er hat es gesagt, dass, bevor er auf diese Welt kam, hat er gesagt, Vater, das wird so sein. Das ist der Leidensweg, das ist Passion. Das ist, was wir am Karfreitag feiern. Das ist Verrat. Die Jünger haben ihn verlassen. Aber er hat einen Mund wie ein Jünger und ein Ohr wie ein Jünger. Und er ist im Gehorsam, nicht widerspenstig und geht diesen Weg. Und dieser Weg führt ihn in dem Gehorsam geradewegs zum Kreuz. Leidensweg. Ab hier beginnt die Entfaltung des leidenden Gottesknechts und wird dann im Höhepunkt in dem nächsten Lied dann entfaltet. Was bedeutet diese Leiden? Und das ist die berühmte Jesaja 53. Das wird dann präzisiert, das wird immer deutlicher. Ich hoffe, ihr seht das und bei all den Unterbrechungen, dass wiederum, es wird am Anfang etwas gesagt und dann wird es vertieft und es wird deutlicher gemacht und hier nochmal etwas dazugefügt, das nochmal erklärt und so bekommt man ein größeres Bild von dem Gott des Nichts, auf welchem Weg er sein Reich und sein Haus baut. Okay, also ich glaube, die Parallelen muss ich jetzt an dieser Stelle nicht lesen, wo Jesus geschlagen worden ist, wo er ausgepeitscht worden ist, wo ihm man auf die rechte Wange, also die rechte schlug und wo man ins Gesicht spuckte. Ich denke, diese Bilder sind uns vor Augen. Vers 7. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein gemacht. Warum konnte Jesus dann dastehen in all diesem Leid, den Gegnern widerstehen, nicht zurückweichen, nicht zurückschrecken, nicht sich zurückziehen, nicht ein Gesicht voller Angst, sondern er blickt sie fest an, permanent, ob das Pilatus war oder Herodes war oder die Ankläger, die da waren. Er steht da mit einem klaren Gesicht, das heißt fokussiert. Sein Blick ist fokussiert, er weiß, wohin geht, er weiß, was er tun wird, er ist entschlossen, das passiert. Er ist absolut entschlossen. Warum ist er absolut entschlossen? Weil der Herr ihm hilft. Der Vater hat es versprochen. Wir werden gleich sehen, weil Lohn wartet, weil er weiß, wie das Ende, er kennt das Ende. Freunde, das ist das Schlüssel und das Geheimnis des Leidenswegs, das Ende. Der Psalmist macht das immer wieder, wenn er Seelsorge treibt mit seiner Seele, wenn er sagt, oh Seele, sei nicht betrübt. Das heißt, er erinnert seine Seele sich selbst und sagt, okay, lass uns mal über bestimmte Dinge nachdenken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Und dann wird bestimmte Dinge, was wir nicht vergessen. Und immer wieder, denke an das Ende. Denke an das Ende. Vom Ende bedenke alles. Von daher, was dich erwartet, wie das Ganze ausgeht, das hilft das Durchtragen in Leid. Und das sagt Jesus auch. Was hat ihn geholfen? Was hat ihn ausgerichtet? Warum hat er sein Angesicht so zielstrebig gemacht, wie ein Kieselstein, hart gemacht, nicht abgewichen? Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Ich habe erkannt, dass das Ganze gut ausgeht. Dass ich nicht beschämt dastehe, bloß und das Ganze war umsonst. Ich habe erkannt, dass es nicht misslingen wird. Ich habe erkannt, dass es gelingen wird. Ich werde nicht beschämt werden. Gott wird mich aufrichten. Gott wird mich wiederherstellen. Gott wird mich verherrlichen. Ich habe das erkannt. Und jetzt bedenkt, und das ist so tröstlich, auch für mich, er steht da, er wird bespuckt, haben wir gelesen, geschlagen auf dem Rücken und geschmäht. Und er steht da und weiß, es kommt bald der Tag, dann wird es offenbar werden. Und dann werden alle Knie sich vor mir beugen. Ich weiß, ich werde nicht beschämt werden. Ich weiß, Gott wird mir meinen Lohn geben. Er wird mich wiederherstellen. Er wird mich bestätigen. Er wird mich verherrlichen. Und dann werden all die zu Schanden werden. All die mich geschmäht haben, all die mich geschlagen haben, all die mich verspottet haben, all die mich missachtet haben, sie werden zu Schanden werden. Und zwar wie ein Kleid, wie eine Motte verfressen, weg. Das weiß er. Das weiß er. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Denn Gott sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Er sorgt dafür und Jesus, der Knecht, weiß, es wird ein harter Weg, es wird ein Leidensweg, aber am Ende wird Gott ihm Recht schaffen. Und dieses vor Augen, dieser Glaube, das Ohr wurde ihm geöffnet, er hat das von ihm gehört, er hat das erkannt und diesen Glauben bewahrte, er hält an ihm und er weiß, Gott wird ihm Recht schaffen. Und aus dieser Haltung, aus diesem Wissen, Gott wird ihm Recht schaffen. Es gibt einen Tag des Gerichts und da wird Recht gesprochen. Schaut mal, was für eine Haltung in ihm ist. Ab Vers 8 heißt es, wer will mit mir in Rechtsstreit führen? So, also wer will dann mit mir dann darüber diskutieren, ob das Recht oder Unrecht war, ob das falsch oder richtig war. Wer will mich dann anklagen noch? Versteht ihr? Wie viel haben sie angeklagt? Wie viele falsche Zeugen haben sie aufgeführt? Lügen verbreitet, ihn als Irrlehrer tituliert, der das Gesetz, gegen das Gesetz, gegen Mose, gegen Gott, der Gotteslästerung betreibt, weil er sich selbst als Gott bezeichnet, als Gottes Sohn, all diese Dinge. Er spricht davon, er wird diesen Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, all diese Dinge. Und dann sagt er, wenn das so ist, wenn Gott mir Recht schaffen wird, und dieser Tag wird kommen, Gott hat es ihm verheißen, wer wird neben mir stehen können und darüber dann diskutieren nochmal? Welche Anklagen könnten dann noch erhoben werden? Oh Mann. Lasst uns zusammen hintreten, okay? Kommt gerne mit. Versucht's noch einmal. Probiert's noch einmal, eine Anklage zu bringen. Wir können uns so sagen, der Knecht sagt, wer traut sich von euch noch einmal? Wer könnte noch mal von euch mich anklagen, wenn ein Tag kommt, wo Gott mir Recht schaffen wird? Er trete hier zu mir, kommt. Vers 9, siehe, der Herr hilft mir. In diesem Glauben, in dieser Überzeugung hat Jesus sein Gesicht wie Kieselstein hart gemacht, das heißt ausgerichtet auf Jerusalem, und dann ging er los. Und nichts und niemand konnte ihn von diesem Weg abbringen. Kein Leid, keine Verschmähung, kein Spott, kein Speichel, kein Schlagen. Der Herr hilft mir. Wer ist das, der mich schuldig erklären will? Sie, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Hart? Hart, aber das ist auch unser Herr. Das ist Gericht. Das ist gerecht. Das Evangelium, das sind Evangelien. Das sind immer die letzten Kapitel, und also die ersten, die letzten Kapitel in den Evangelien. Der dienende Knecht, der dient, der den Schwachen aufrichtet, den Müden aufrichtet, und wie, indem er für ihn Leid auf sich nimmt, leidet. Ich möchte gern mit euch, um das zu vertiefen, das war so eine Zwischenstrophe, um das zu vertiefen, in das nächste Lied gehen, und zwar in Jesaja 52. Bekannt ist ja Jesaja 53. Ist gut, also da finden wir es auf jeden Fall, aber dieses Lied beginnt schon früher. Also Jesaja 53 ist mittendrin in diesem einem herrlichen Lied. Und zwar eigentlich beginnt dieses Gottesknechtslied Jesaja 52, Vers 13, da geht's eigentlich los. Bevor wir aber das lesen, wäre es gut, wenn wir Vers 7 lesen, weil das ist auch eine gute Hinführung. Lass uns das nochmal kurz mitlesen, zumindest bis Vers 10, 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, die frohe Botschaft bringen, also gute Nachricht, das Evangelium. Der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Gott herrscht als König. Und jetzt wird uns dieser Herrscher vorgestellt. Wer herrscht und wie herrscht er als König? Und das ist dieser Gottesknecht. Horcht, deine Wächter, erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Wer kehrt zurück nach Zion? Der Herr. Der Herr, der als König herrscht. Und wie kehrt er zurück nach Zion? Als der Knecht. Und das war Jesus. Jesus. Reitend auf einem Esel. Der Herr kehrt zurück nach Zion. Um was zu tun? Die zerfallene Hütte Davids wieder aufzurichten. Aufzurichten. Die Müden, die Zerschlagenen, die Gebrochenen, die Geknickten. Dazu kehrt er. Darum gute Nachricht. Es kommt. Der Herrscher kommt. Brecht in Jubel aus. Allsamt Trümmerstätten Jerusalem. Trümmerstätte Jerusalem. In Jubel. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Pures Evangelium. Und jetzt gehen wir in diesen Knecht. Wie macht er das? Jetzt wird uns beschrieben, wie dieser Gottesknecht, wie dieser König, der nach Jerusalem geht. Was ist die gute Botschaft? Was ist Inhalt der guten Botschaft? Ab Vers 13 lesen wir. Sieh, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Interessant, gell? Sieh, mein Knecht wird einsichtig handeln. Wir können es übersetzen so, siehe, er wird weise handeln. Siehe, es wird ihm gelingen. Er wird mit Einsicht es hinkriegen. Er ist einsichtig. Warum? Weil Gott ihm die Ohren geöffnet hat und die Zunge eines Jüngers gegeben hat. Er hat ihn befähigt. Sieh, mein Knecht wird es hinkriegen, können wir so übersetzen. Er kriegt es hin. Und weil er es hinkriegt, weil er einsichtig ist, weil er nicht widerspenstig ist, sondern weil er Gottes Ratschluss folgt, weil er ihm gehorcht, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Seht ihr die Steigerung? Er wird erhoben, erhöht und sehr hoch sein. Dreimal. Das heißt, nicht, er wird in überaußen, übermaßen verherrlicht werden, über alles gestellt werden. Er wird erhöht werden, erhoben sein, sehr hoch sein. Also der Prophet durch den Geist Gottes, der will das deutlich machen. Er will, so also groß und noch größer, ach was, übergroß wird das Ganze sein. Er steigert sich da ein bisschen rein. Warum? Weil es der Lohn ist. Hier ist die Rede von der Erhöhung des Knechtes. Warum? Weil er es hinkriegt, weil es ihm gelingen wird, weil er nicht widerspenstig, weil er treu sein wird, weil er das, was Gott ihm anvertraut hat, ausführen wird. Gott wird ihn erhöhen. Das haben wir vorhin gelesen. Recht schaffen. Aber bevor er ihm Recht schafft, muss er erniedrigt werden. Und das ist ab Vers 14. Nach dem einen Verschen Erhöhung kommt die Grundlage der Erhöhung. Was wird ihm gelingen? Was wird er schaffen? Wie wird er schaffen? Warum wird Gott ihn sehr, 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 sehr erhöhen? Dann kommt Vers 14 bis, und dann kommt auf Jesaja 53, also Vers 14 ist 5, Vers 14, 15, dann Jesaja 53, 1 bis 12 ist dann das, was er tut, damit er die Grundlage seiner Erhöhung. Was wird ihm gelingen? Ich möchte euch das vorlesen, was ihm gelingen wird. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten und jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ treffen unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist wie ein vor seinem Scherer. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande des Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen und wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit den Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist doch gewaltig. Darum heißt Jesaja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist für mich mit eins fast der Höhepunkt in den Gottesdienstliedern. So steigernd werden wir hineingenommen, was es bedeutet, auf welchem Weg wird dieser Knecht siegreich sein, wie wird er inmitten seiner Feinde das Reich aufrichten? Durch Leid, durchs Kreuz. Auf diesem Weg, durch Gnade und Gericht, auf diesem Weg, er wird die Schuld auf sich nehmen. Das ist, was wir als Stellvertretung, Rechtfertigung benennen, ist einer der gewaltigsten Abschnitte mit Sicherheit in Jesaja. Deswegen ist er mit so bekannt. Also nachdem die Verse 13 uns sagen, Gott wird ihn erhöhen, wird uns erklärt, was die Grundlage für seine Erhöhung ist. Und ich fasse, weil die Zeit ist schon wieder rum, ich fasse das kurz zusammen. Wie kann man Jesaja 53 kurz zusammenfassen? Unfair, gell? Ich tipp's kurz an, nächstes Mal gehen wir da wieder hinein. Weil das sind gewaltige Verse und herrliche Aussagen. Zuerst wird etwas über seine Person gesagt. Glaubt mir, hier geht es nicht in erster Linie, hat er gut ausgesehen oder nicht. Weil viele sagen, Jesus war nicht hübsch. Warum? Ja, er hatte nicht so ein schönes Aussehen, seine Gestalt. Nein, das ist nicht der Punkt. Also es geht hier nicht um, war er hübsch oder war er nicht hübsch, hat er lange Haare gehabt oder nicht, hat er einen Bart gehabt oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Hier hat es was damit zu tun, wie er von den Menschen angenommen worden ist oder eben, dass er nicht von den Menschen angenommen ist. Hier geht es darum, dass seine Herrlichkeit oder seine Autorität und sein Sieg nicht darin war, es kam nicht ein Held, es kam hier nicht ein gewaltiger Mann und alle sagten, wow, der kriegt's hin. Sein Gelingen war nicht in seiner Gestalt, wie bei Saul, das ist ein Mann von Gestalt. Wenn einer hinkriegt, dann ist er. Der Sieg ist auf einer anderen Ebene. Das Leiden ist auf einer anderen Ebene. Die Verachtung ist auf einer anderen Ebene. Dass er geschlagen worden ist, dass er verachtet worden, dass er erlitten hat und so und entstellt war. Ja genau, darüber spricht der Text. Durch die Peitsche, durch die Schläge entstellt worden, dass sie sich abgewandt haben von der Brutalität, von dem, wie, was sie aus ihm gemacht haben, durch die Geiselung. Darüber spricht er. Aber hier geht es nicht darum, er sah nicht gut aus. Das beschreibt der Text nicht, sondern er beschreibt, was hat er gelitten. Das gucken wir uns dann in der nächsten Bibelstunde an. Und wie er durch dieses Leid dann eben zur Erhöhung kommt. Aber eigentlich, ich hoffe, dass allein das Lesen und das Sehen uns deutlich wird, was Jesus sagt. Wieso seid ihr so träge zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Steht denn nicht alles geschrieben? Musste nicht der Christus leiden, sterben und seine Herrlichkeit auferstehen? Und das Evangelium verkündet werden allen Nationen? Steht das nicht schon alles da? Schaut mal, wir lesen nur ein paar Gottesdienstlieder. Alles da. Alles da. Ich hoffe, das ist für euch genauso herrlich wie für mich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Ohr und eine Zunge des Jüngers Gottes hast. Danke, dass du nicht widerspenstig warst und dem Willen Gottes gehorcht hast, den Willen Gottes verkündigt hast, das gute Evangelium gepredigt hast. Das gute Evangelium gelebt hast, durch Leiden, durchs Kreuz hindurch.
dass dein Angesicht nicht abgewandt hast, nicht zu rechten, nicht zu linken, dein Blick klar war und dein Wille vor Gott klar war und dass du entschlossen warst, diesen Weg trotz all der Anfeindungen, trotz aller Verspottungen, trotz all diesen Anfechtungen und nicht nur menschlicher, sondern auch geistlicher Art, standzuhalten, damit du für uns, wie oft hat Jesaja wiederholt, für uns, gestorben, gelitten, gestorben bist, unsere Schuld getragen, unsere Vergehung. Ich danke dir dafür. Das ist unsere Erlösung. Ich bitte dich, Herr, dass diese gute Nachricht in alle Schwachheit verkündigt, in den Herzen zu einer guten Nachricht wird und wieder neu und stärkt und ausrichtet und wieder Gnade wird für unseren Alltag. Wir leben daraus, Jesus, wir leben allein daraus. Wir brauchen das jeden Tag, wir sind Sünder. Wir brauchen das jeden Tag. Wir brauchen dein Wort und die Zusage und die Herrlichkeit Jesu, jeden Tag. Segne jeden Einzelnen, der sich wie ein Jünger das Wort hört und sich dem nicht entzieht. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sommerabend.